Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens, der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße euch herzlich draußen vor den Radio- und Geräten und Handys und Laptops und Kopfhörern zu der ersten Folge des Kunstfunkens im neuen Jahr 2025. Und ich habe heute zu Gast Gernot Obersteiner. Herzlich willkommen, Gernot.
Dann freue mich, dass ich hier bin.
Gernot ist Direktor des Steiermärkischen Landesarchivs. Wir haben hier wieder einen hohen Vertreter der Verwaltung der Steiermärkischen Landesregierung im Studio. Darüber freue ich mich sehr, weil das Landesarchiv natürlich auch eine Verbindung zu Kunst und Kultur hat, nämlich vor allem in Vermittlungsformaten. Sie haben ein Kultur- und Bildungsprogramm, was sich vor allem im Steirischen Archivtag, der jährlich im Oktober stattfindet, äußert. Und bevor ich den Gernot vorstelle, werde ich meine berühmten Einstiegsfragen stellen. Die erste lautet: Audio oder Video?
Audio.
Und die zweite: Kunst oder Kultur?
Kultur.
Danke, Gernot. Ich frage nämlich nie nach den Begründungen, sondern ich freue mich über diese spontanen Äußerungen. Manche meiner Gäste haben dann schon was hinzugefügt. Warum Kultur oder warum Audio?
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen.
Genau, die Anschlussantwort.
Die Antwort, genau. Antwort, genau. Nach- oder Nachfrage.
Genau. Also, die Anschlussantwort bitte auf Kultur.
Ja, weil der Kultur ist der umfassendere okay. Begriff.
Okay. Darum
nicht so spezifisch.
Mhm. Weil da hatte ich auch schon die lustigsten Antworten. Mhm. Warum nicht Kunst und warum schon Kultur?
Mhm. Ich finde, die Kunst ist in der Kultur enthalten.
Ja. Mhm. Und die Kunst ist, meiner Meinung nach immer, die Kunst geht, Kultur ist, so wie du sagst, breiter. Mhm. Also und viele fühlen sich aber dann, wenn wer sich der Kunst nahe fühlt, dann ist er eher so auf diesem Ausdruck schon drauf. Und Kultur ist das, ich denke mal, unser Leben ist Kultur. Mhm. So. Gernot.
Und warum Audio ist nicht die Frage? Da kommt keine Antwort.
Na, da kommt jetzt keine Nachfrage. Weil nämlich ich mich total freue, wenn wir ein Podcast ist und Audio sagt, weil das bestätigt dieses Medium.
Mhm. Ich finde, das ist deswegen wichtig, weil man sich bei Audio mehr einlassen kann und einlassen muss und dass im Kopf viel mehr passiert bei Audio als bei einer Video. Weil bei Video ist viel zu viel vorgegeben und schon, ja, das muss man nehmen, wie es ist. Aber bei Audio, sowohl was Texte betrifft als auch Musik, da kann man viel mehr, das regt viel mehr an, finde ich, im Bewusstsein und im Gehirn.
Man hat das, ich habe das erst unlängst gelernt. Augen kann man schließen, Ohren kann man ganz schlecht schließen. Mhm. Also der Hörsinn ist eigentlich immer da. Mhm. Gut, Gernot Obersteiner, ich habe deinen Lebenslauf durchgelesen. Darf ich sagen, wann du geboren bist? Mhm. Geboren 1963 in Wildon, Steiermark. Ich habe den Lebenslauf durchgelesen und von Anfang an, oder schon von Anfang an klingt gut, gleich nach der Schule kommt schon das erste Mal das Wort Archivar vor, nämlich als ehrenamtlicher Archivar der Marktgemeinde Wildon. Aber zuvor ist mir etwas Besonderes ins Auge gestochen. Du hast mit 15 Jahren die Wartinger Medaille für besondere Kenntnisse in steiermärkischer Landeskunde bekommen. Kannst du bitte kurz erzählen, was das ist? Ich bin gebürtige Kärntnerin, wie schon viele wissen und auch hören. Was ist diese Wartinger-Medaille?
Ja, das ist eine eigentlich nur in der Steiermark bestehende Auszeichnung, die schon über 200 Jahre zurückgeht. Der damalige erste Archivar der Steiermark, der Josef Wartinger, hat diese Medaille gestiftet, 1817, die damals verliehen worden ist an die besten Kenner steirischer Geschichte an Gymnasien. Und die Medaille hat eine lange Tradition und wird heute noch jährlich verliehen. Und damals bin ich wieder ins Gymnasium gegangen, bin in Leibniz. Hat es eben diesen Landeskundekurs gegeben, wo eben Landesgeschichte vermittelt worden ist. Und da konnte man sich dann einer Preisprüfung stellen. Und die drei Besten haben dann diese Wartinger-Medaille bekommen. Ich muss sagen, ich war nur der Zweitbeste, aber mich auch sehr gefreut über diese Auszeichnung.
Aber hast du das dann quasi in deiner Freizeit Steiermark-Geschichte gelernt?
Das war im Schulunterricht, wo also unser damaliger Geschichtelehrer uns da wirklich sehr gut an die steirische Landesgeschichte herangeführt hat. Und die Fragen waren dann so umfassend, aber leider habe ich halt weniger Punkte gehabt. Ich habe nur die Bronzene bekommen. Damals hat es noch eine Silberne gegeben und ich habe die Bronzene bekommen.
Okay.
Aber es schließt sich für mich insofern ein Kreis, weil der Josef Wartinger ja eben der erste Landesarchiv war, sozusagen mein Vor, heute, aus heutiger Sicht, mein Vorgänger im Landesarchiv. Der Begründer eigentlich, das ist einer der Wurzeln des Landesarchivs. Und über den historischen Verein für Steiermark, der heute diese Wartinger Medaille vergibt, wo ich auch Obmann bin von dem Verein, schließt sich für mich auch ein gewisser persönlicher
Und
Kreis.
Du hast im Landesarchiv auch einen gleichnamigen Saal.
Und die Wartinger Stube, also jetzt der Wartinger Saal im Landesarchiv, ist ein sehr großer, also sehr, sehr geliebter und sehr gut, sehr beliebter und sehr gut gebuchter Veranstaltungssaal, wo eben kulturelle Veranstaltungen, wissenschaftliche Veranstaltungen, Symposien stattfinden. Mhm. Zum Teil auch Konzerte hier und da.
Du hast passend auch Geschichte und deutsche Philologie studiert und wenn man so deinen Lebenslauf liest, also das Archiv war dir immer ein Anliegen oder Archivtätigkeit oder bist du halt schlussendlich 2012 zum Direktor des Landesarchivs geworden bist?
16, ja.
16, 2012 war das noch dieser Bereich. Ach, immer diese Zahlen.
Ist es sehr detailliert, ja. Genau. Ich habe mir gedacht, das ist mein ganzes Leben breit. Das wird ja nicht vernichtet.
Das ganze Leben auf zwei DIN A4 Seiten, aber sehr präzise. Wirklich. Wirklich, wirklich. Du bist auch in der Historischen Landeskommission für Steiermark und in Geschichtsbereichen. Ah, genau. 2012 war Bereichsleiter Archive des Landes. Auch ein sehr spannender Begriff. Ich bin übrigens bei der Recherche auf sehr spannende Begriffe gestoßen. Noch so ein weiterer, der mir ins Auge gestochen ist, ist Kommunalheraldik. Kannst du das bitte kurz erklären? So,
ja, das
hier der kleine Wissenschaftsexkurs.
Aufgaben, die das Landesarchiv zu erfüllen hat. Wir haben ja seit 2013 ein eigenes steiermärkisches Archivgesetz und da ist ja eine Fülle von Aufgaben angeführt. Das ist eben die Übernahme auch von eben Akten, hauptsächlich die Übernahme auch von Akten der Landesregierung, des Amtes der Landesregierung, der Bezirksamtmannschaften, von Justiz- und Finanzbehörden, also von den Gerichten auch, auch Dokumente zur Rechtssicherung, die wir hier übernehmen. Aber unter den vielen zusätzlichen Agenten noch ist auch die Ortsnamenkommission auch drinnen. Also wir begutachten, begleiten die Namengebung von Gemeinden oder von topografischen Bezeichnungen. Und das Stichwort Kommunalheraldik. Wir sind auch zuständig für die Beratung und Begleitung der Gemeinden bei der Findung eines Gemeindewappens. Aha. Das heißt, dass wir schauen, wie ist die Geschichte. Also ein Wappen darf ja nicht irgendein Logo oder ein Emblem sein und irgendein Allerweltszeichen, sondern das muss ja wirklich bestimmten Kriterien, auch farblicher Richtung entsprechen. Und da schauen, vertiefen wir uns in die Geschichte der Gemeinden und versuchen das in Figuren und in Farben und in einer grafischen, heraldischen Darstellung eben umzusetzen und in ein Wappen zu gießen. Und das wird dann von der Landesregierung verliehen an die Gemeinde.
Gibt es Gemeinden, die eben kein Wappen haben und an euch herantreten oder wo es verloren gegangen ist? Oder?
Ja, es war so, dass vor der letzten Gemeindestrukturreform, eben vor 10 Jahren etwa, hat es nur 9 Gemeinden von den damaligen Gemeinden die noch kein Wappen hatten. Dann sind aber diese Wappen alle erloschen von Fusionsgemeinden. Jetzt haben wir quasi müssen zum Teil noch einmal wieder von vorne beginnen und haben seither wieder über 100 Wappen sind da, glaube ich, neu verliehen worden.
Das heißt, die Verknüpfung Wappen ist gleich etwas Altes, stimmt gar nicht.
Naja, die Gemeinden haben der Großteil der steirischen Gemeinden hat seit 1945 erst ein Gemeindewappen bekommen. Vorher waren es die Städte und Märkte, die vom Landesfürsten oder vom Innenministerium ein Wappen verliehen bekommen haben. Aber die einfachen Ortsgemeinden, und da hat es ja viele in der Steiermark gegeben, die weder Markt- oder Stadtgemeinde waren, die haben erst dann hauptsächlich nach 1945 ein Wappen bekommen. Aber eben wenn mehrere Gemeinden zusammengelegt worden sind jetzt bei der Strukturreform, sind die Wappen auch erloschen. Und es musste dann geschaut werden, wie findet man ein neues Wappen? Wobei es ist keine Verpflichtung, in der Steiermark ein Wappen zu führen für eine Gemeinde, aber es ist doch immer noch ein Zeichen nach außen, wie was man im Schilde führt eigentlich als Gemeinde, im übertragenen Sinne.
Sehr schön gesagt, das mit den Wappen. Eine spannende Geschichte. Und kann man auch als Gemeinde nach, keine Ahnung, nach ein paar Jahren beschließen, wir hätten gerne ein neues, weil wir finden das nicht mehr zeitgemäß?
Naja, das sollte nicht sein. Darum bemühen wir uns am Anfang, oder sind wir es ja dann auch, dass das eben etwas ist, was nachhaltig ist, quasi von der Gestaltung her. Also, dass da keinerlei Wandel sein muss. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwelche Motive nimmt, die vielleicht zu zeitgeistig sind. Darum schauen wir eben immer auch wieder, Stichwort Kultur, dass wir Motive hineinnehmen, die aus der Kunst-, Kulturgeschichte, Archäologie zum Teil, der Gemeinde, aus der Wirtschaftsgeschichte, die also entwickelt werden, die einen historischen Bezug haben zur Gemeinde. Und da kann sich ja dann nichts mehr ändern, ne? Weil das ist ja schon alles in der Vergangenheit gewesen.
Man hört schon in dieser Geschichte, dass das, was das Landesarchiv zu tun hat, als Aufgabe wirklich sehr spannend klingt. Wer wissen möchte, wo es angesiedelt ist, es ist am Karmeliterplatz in Graz angesiedelt, schaut von vorne aus jetzt nicht wie ein riesengroßes Gebäude, aber wenn man dann nach hinten sozusagen geht, in den Hinterhof oder das dort, wo sich eigentlich ein Hinterhof befindet, dann kommen riesige Speicher zutage, die auch, ich sage immer, keine Ahnung, wie oft die erweitert werden müssen, wann so ein Archiv einmal voll ist. Aber bevor wir uns darauf darauf eingehen, zuerst zur Geschichte. Ich habe mir überlegt, ab wann hat der Mensch befunden oder vor allem in der Steiermark befunden, wir müssen die Dinge sammeln und bewahren, um sie zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen zu können, um Wissen zu speichern, um auch für Informationen zu haben, um auch Geschichte festzuhalten und zu bewahren und zu sammeln. Wann waren die Anfänge jetzt ganz konkret für das Steiermärkische Landesarchiv?
Ja, da eben der schon angesprochene Josef Wartinger ist eigentlich unser Gründervater. Das ist also einer der Gründerväter unseres des heutigen Landesarchivs. Geht zurück auf einen Aufruf Erzherzog Johanns im Jahr 1811. Der Erzherzog Johann, der ja viele kulturelle Institutionen der Steiermark mit begründet oder angeregt hat, hat auch damals angeregt, über 200 Jahren, dass am Joanneum, an dieser Bildungsanstalt, das ja damals hauptsächlich eine Bildungsanstalt war und nicht weniger noch ein Museum, auch eine Archivaliensammlung, ein Archiv errichtet wird, das verbunden war mit dem Münz- und Antikenkabinett. Und Wartinger hat den Auftrag bekommen, hier Dokumente zu sammeln, das Land zu bereisen und gemäß dem Aufruf des Landes, des Erzherzogs hier diese Materialien zu sammeln, mit vor dem Hintergrund hier ein Depositorium aller historischen Schätze des Vaterlandes, wie es damals geheißen hat, in diesem Aufruf zu schaffen. Vom Hintergrund hier die Geschichte, also eine Geschichte der Steiermark und der Nachbarländer, also dieser innerösterreichischen Ländergruppe, wo ja auch Kärnten dann dazugehört hat, meine Heimat, das Herzog Kärnten, hier zu schreiben, eine vaterländische Geschichte und dann im positiven Sinn Hintergrund Volkserziehung, Bildung und Weckung eines Nationalgeistes, eines patriotischen Nationalgeistes, weil das war damals die Zeit gerade noch des Endes der Napoleonischen Kriege und eine gewisse unsichere Zeit da wollte man also irgendwie Fundamente schaffen, aus der Geschichte heraus zu entwickeln, woher kommen wir schon, der erste Ansatz einer Betrachtung, woher kommen wir und was hat uns, warum sind wir so, wie wir jetzt sind. Und das waren damals eben die schriftlichen Dokumente, die hier gesammelt wurden. Und das ist also diese erste Wurzel. Ergänzt wurde dann die Entwicklung unseres Landesarchivs, das eigentlich erst 1868 den Begriff des Landesarchives bekommen hat. Es haben damals die autonome Landesverwaltung des Landes mit Sitz im Landhaus hat beschlossen, die Altregistraturen einem eigenen Archiv zu übergeben, also die Akten seit dem Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Und es wurde dann dieses Landesarchiv mit dem Joanneumsarchiv vereinigt und in der Hammerlinggasse 3 damals konzentriert. Und die dritte Wurzel ist dann 1906, wo die landesfürstlich-staatliche Zentralverwaltung und Provinzialverwaltung mit Sitz in der Burg auch beschlossen hat, die Altmaterial sozusagen, die Altregistratur zu einem Archiv zu übergeben. Und da wurde dann ein Landesregierungsarchiv gegründet mit Sitz in der Bürgergasse 2a, heute die Aula der Alten Universität. Es gibt also tolle Bilder, wie dann dort die, die Aktenbündel, Aktenfaszikel in der Aula, wo heute gesetzte Essen und Veranstaltungen und Gala-Dinés veranstaltet werden. Das war also ein Aktendepot durch hunderte Jahre bis um das Jahr 2000 herum. Und das war die dritte Wurzel dieses Landesregierungsarchivs und die sind 1932 dann zum Archiv des Amtes der Landesregierung zusammengelegt worden. Und so ist dieses heutige Landesarchiv entstanden, das mit über 61 Kilometer Regalbelag das weitaus größte Bundeslandarchiv Österreichs ist.
Ah, wow, das ist ja immer irgendwo das ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, sehr toll. Und wie schaut das aus mit der, magst du kurz erklären, diese Bestände, wie viel ist da jetzt wirklich zu finden und wie groß ist das in Quadratmetern und wie lange kann man noch sammeln, ohne dass man aus den Nähten platzt?
Ja, das ist eine Frage, wie lange gibt es noch analoges Schrifttum, also Unterlagen, die auf Papier gedruckt oder geschrieben sind, und wir sind ja an der Wende oder haben die Wende schon überschritten zum digitalen Akt. Da kommen dann, also da haben wir dann eher andere Formen von Platzproblemen, von Speicherplatzproblemen. Aber früher angesprochen, weil du gesagt hast, die Archive des Landes findet man da und staatliche Archive, das spiegelt die Struktur dieser 61, die Struktur wieder, auf die diese 61 Kilometer verteilt sind. Das sind eben bei uns eben diese vier Archivbereiche eben, die beginnend mit den Archiven des Landes, sogenannten Archiven des Landes und den Wirtschaftsarchiven. Das sind eben die Archive, die Akten des Amtes der Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften mit Vorgängerakten bis Jahrhunderte zurück. Und die Wirtschaftsarchive, beispielsweise Montanarchive, in der Berger Hauptgewerkschaft, also große Bergwerks- und Salzwerks-Bergwerksarchive, die wir hier haben, das Postarchiv etc., das sind also diese Archive und die staatliche Wirtschaftsverwaltung, die staatlichen Archive, Finanzarchiv, Justizakten, Polizeiakten, das ist der Bereich, die Körperschafts- und Privatarchive, das sind die großen Städte, Märkte, sagen wir ungefähr 2000 Archive, beginnend von Stadtarchiven, Marktarchiven, Klosterarchiven, Privatarchiven bis zum einzelnen Nachlass einer Einzelperson, die für die steirische Landesgeschichte wichtig ist. Und dann der große Bereich der Sondersammlungen mit zigtausenden mittelalterlichen und neuzeitlichen Urkunden, mit hunderttausenden Ortsbildern, Ansichtskarten etc. Also eine Fülle von Materialien, die hier höchst professionell betreut werden. Und das ganze Wichtige, es hilft ja nichts, wenn das alles nur in einem Depot lagert, sondern es muss natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ob das jetzt im Lesesaal ist, durch einen persönlichen Besuch bei uns, oder man kann auch vieles schon online, barrierefrei sozusagen von zu Hause aus bequem nutzen über unser Archivinformationssystem, das öffentlich zugänglich ist, eben über das Internet.
Also das klingt wirklich sehr, sehr groß, vor allem auch, ich habe mir gleich gedacht, mit welchen Anliegen kommen dann die Menschen ins Landesarchiv? Sind das vor allem Menschen, die in der Geschichte forschen wollen oder die was Bestimmtes wissen wollen? Was sind so ungewöhnliche Anfragen oder was sind gängige Anfragen? Beides.
Ja, also die drei Gruppen, wenn man so will, die drei Hauptnutzerinnen und Nutzer, Nutzungsgruppen für unsere Bestände, ist einerseits natürlich die Verwaltung, wir geben jährlich tausende Akten in Papierform, Vorakten für laufende Verwaltungsverfahren an die Dienststellen des Landes, die das, und die Bezirkshauptmannschaften, die das eben benötigen, hinaus. Das ist die eine große Schiene. Die zweite Schiene, die Forschung, wissenschaftliche Forschung, Universitäten, Forschungsinstitutionen, die hier unsere Bestände nutzen für Darstellungen verschiedenster Art zu geschichtlichen Themen. Und die dritte Schiene, der Privatnutzer, der sich Interesse hat für seine eigene Familiengeschichte oder fragt, wie alt ist mein Haus, da können wir das geben, oder wer hat da drinnen gewohnt vorher. Wie weit geht es zurück? Manchmal kommen wir bis ins Mittelalter zurück. Oder ich suche einen Vertrag, ich brauche einen Servitutsvertrag, weil ich habe vielleicht Meinungsverschiedenheiten mit meinem Nachbarn, ob ich da durchgehen darf. Und dann haben wir also diese Urkunden im Idealfall schon übernommen und können die eben vorlegen und verzeichnen. Also die Anliegen sind, wenn wir hunderte Besucherinnen und Besucher im Jahr, zigtausende Aktenbewegungen. Also es ist wir führen kein Schattendasein oder irgendwo ein Zurückgezogenes, sondern wir sind sehr, wir sind sehr frequentiert und sehr, sehr nachgefragt.
Wenn du von diesen Akten und von diesen wertvollen Akten auch berichtest oder auch von diesen wertvollen Archivteilen, wie wird das gesichert?
Wir haben einen hohen, also das Haus ist höchst brandgesichert und auch einbruchsgesichert, also Alarmanlage, Schließanlage etc., weil eben der große Unterschied eben immer, wie man sage, zwischen einem Archiv und zum Beispiel einer Bibliothek, wenn eine Bibliothek durch ein Ereignis beschädigt oder gar vernichtet wird, wäre es theoretisch möglich, im Idealfall durch Dubletten etc. von anderen Bibliotheken, die zu einem großen Teil zu rekonstruieren. Das ist einmal schon passiert. Vor Jahren ist einmal die Herzog-Amalien-Bibliothek, ich glaube in Weimar, abgebrannt und da konnte man 75%, habe ich mal gelesen, der Bestände wieder rekonstruieren, weil von jedem Buch gibt es mindestens, sogar von der Gutenberg-Bibel gibt es mehrere Exemplare. Ja. Aber wenn ein Archiv abbrennt, also wenn das Landesarchiv abbrennen würde, wo zum Großteil nur Einzelstücke verwahrt werden, dann ist der Verlust unersetzlich. Und da sind wir natürlich aufgerufen, hier größte Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Die haben wir in unserem neuen Gebäude, im schon angesprochenen Zentralarchiv am Karmeliterplatz, im ehemaligen Landesgendarmeriekommando, das ja heute ein Karmeliterkloster war, wo wir eben Top-Bedingungen, auch klimatisch, weil es darf ja auch nicht zu feucht, zu trocken sein, damit der Schimmelbewuchs hintangehalten wird, vorfinden, während wir an den anderen Standorten in der Hammerlinggasse 3 und in der Bürgergasse 2a seinerzeit dem Grazer Wetter, auch der Invasionswetterlage geschuldet, unterschiedlichste klimatische Bedingungen hatten und also das war dann kein Zustand. Und darum sind wir sehr dankbar, dass die Landesregierung damals in den 80er Jahren schon zugestimmt hat, dass wir hier am Karmeliterplatz dieses Gebäude bekommen.
Und das ist jetzt zentral, also es gibt keine anderen Standorte?
Die anderen zwei Standorte sind eben aufgelassen oder haben neue Zwecke bekommen, aber wir sind jetzt alle konzentriert. Diese 61 Kilometer sind alle am Karmeliterplatz konzentriert und auch unsere etwa 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Jetzt, das ist auch eine beachtliche Zahl. Jetzt ist natürlich mir eingefallen, wenn denn so ein Archiv so viel Geschichte schon bewahrt und ist und ihr habt ja das im Vorfeld schon, haben wir kurz darüber gesprochen, wie geht dann so ein Landesarchiv mit so Krisenzeiten um? Was ist mit, was passiert in Weltkriegen? Also ich spreche jetzt an den Ersten Weltkrieg oder was war in der Zeit des Nationalsozialismus? Welche Funktion hatte das Landesarchiv? Und auch diese Akten und diese Bestände werden ja auch noch da sein.
Freilich. Wir haben chronologisch zu beginnen, nach dem Ersten Weltkrieg mit der Abtrennung, also mit dem Frieden von Saint-Germain ist ja die Untersteiermark abgetrennt worden und die österreichisch-ungarische Monarchie, also die Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie haben dann mit der Republik Österreich Archivabkommen abgeschlossen, wo es ihm darum gegangen ist, auch zu schauen, welches Archivgut aus der Monarchie gebührt eigentlich aus besitzrechtlichen oder sonstigen Kriterien einem Nachfolgestaat der Monarchie. Und da war die Steiermark natürlich mit Jugoslawien dann natürlich betroffen. Und es hat dann über die Jahrzehnte hinein bis in die 80er Jahre ist dieses Archivabkommen mit einem Auf und Ab, zwischenstaatlichen Auf und Ab, aber es ist immer zwischen der Republik Österreich und Jugoslawien verhandelt worden, mit Assistenz, mit fachlicher Beratung des Landesarchivs, wo es darum gegangen ist, Bestände zu finden oder zu fixieren, die eben hier entweder im Original oder in Fotokopie an Jugoslawien eben übergeben wurden. Das ist bis in die Ende der 80er Jahre gegangen. Wie dann aber nach dem Zerfall Jugoslawiens ist dann der Vertragspartner, der völkerrechtliche Vertragspartner abhandengekommen und so ist dieses Archivabkommen ausgelaufen eigentlich und wird nicht weiter verfolgt. Was aber in Zeiten der Digitalisierung, eigentlich heutzutage ist es dann eigentlich schon egal, wo sich diese Bestände befinden, weil man kann sich jederzeit austauschen, wenn man sie digitalisiert hat. Und wir haben mit unseren Freunden und Kollegen in Slowenien das beste Einvernehmen. Wir machen Zusammenarbeiten, machen uns gemeinsame Ausstellungen, Buchprojekte, besuchen uns gegenseitig. Also wir haben da ein ideales Verhältnis, ein fachliches Verhältnis. Im Zweiten Weltkrieg ging es vor allem darum, Archivgut, das in den Grazer Archivgebäuden und Speichern verwahrt wurde, zu sichern vor Luftangriffen. um eben zu verhindern, dass es vernichtet wird. Und da hat man dann Archivgut auf steirische Schlösser, Herberstein zum Beispiel oder Schloss Stadel an der Raab, verbracht, in der Hoffnung, dass es dort eben gesichert ist. Es hat aber dann trotzdem im Umbruchsjahr 45 dann auch dort noch massive Schäden gegeben. Auch das Archiv Erzherzog Johann zum Beispiel, das sich bei uns im Hause befindet, hat damals Schäden erlitten. Aber unsere Restaurierwerkstätte arbeitet zum Teil heute noch an der oder hat heute noch Beispiele für so beschädigtes Material. Weil wir haben auch eine eigene zur Sicherung der Archivbestände, weil nicht alles, was zu uns kommt, ist in einem guten Zustand, weil es eben schlecht gelagert worden ist, irgendwo auf einem Dachboden oder meistens im feuchtesten Keller, der überhaupt möglich war, und hat dann einen Schaden genommen. Und unsere Restaurierwerkstätte führt hier also den täglichen Kampf gegen Schimmelpilze, damit ja nichts eingeschleppt wird ins Depot, was weiteren Schaden anrichten kann.
Also ein Wahnsinnsaufwand. Da muss man täglich durch die Gänge gehen. Nein, so kann man sich das nicht vorstellen, oder? Oder schon?
Täglich durch die Gänge gehen?
Durch die Gänge gehen, um zu schauen, dass ja keine Schimmelpilze...
Also nein, bei Depots, nein, die Depots, ja, wir haben ein Monitoring, also ein begleitendes, also wenn etwas auffällt, dann wird es natürlich sofort herausgezogen und entsprechend restauratorisch behandelt.
Das heißt, brauchst du auch Biologen in deinem Team?
Die sind ausgebildete Restauratoren.
Ah, okay.
Akademische Restauratorinnen und Restauratoren,
okay,
die sie gelernt haben.
Meine Frage zielt jetzt darauf ab, ob sich, du hast schon erzählt, es gibt eine gesetzliche Grundlage, nämlich das
Landesarchivgesetz.
Danke vielmals. Wo drinnen festgeschrieben ist, was man wie, wo sammelt. Hat sich das Sammeln im Laufe der Jahre verändert, also die Schwerpunkte? Oder ich denke es mir jetzt so im Hintergrund, es hat sich vor allem erweitert, denke ich.
Ja, in diesem Archivgesetz ist formuliert unter anderem, was archivwürdig ist. Das ist ja die Frage, was nimmt man? Man kann nicht alles nehmen. Mhm. Wir können nicht jeden Zettel nehmen, der irgendwo mal entstanden ist, auch in der Landesverwaltung nicht, sondern wir müssen, das Ganze ist eine Frage der Bewertung. Und unsere ausgebildeten Archivarinnen und Archivare sind eben dazu berufen, auch das zu entscheiden, was ist dauernd aufhebenswert, also was ist eigentlich archivwürdig, was wird als archivwürdig anerkannt, weil sonst würden uns die früher angesprochenen, wenn wir die Verpflichtung hätten, alles zu nehmen, wären wir schon lang voll. Ne? Mhm. Jetzt haben wir natürlich, wir platzen noch nicht aus allen Nähten, wir haben durchaus noch Reserven, aber dieser Passus im Landesarchivgesetz, was archivwürdig ist, ist dermaßen umfassend, dass er, oder sagen wir mal dehnbar, weil er lautet, das sind Unterlagen, also was wir übernehmen vom Landesarchiv, Unterlagen von bleibendem Wert aufgrund rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Bedeutung für die Gesetzgebung, die Rechtspflege, die Verwaltung, die wissenschaftliche Forschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart. Das ist also ein schöner, umfassender Begriff, der aber dann entsprechend angewandt werden muss auf das Material, das uns angeboten wird. Da schauen wir eben also, wenn zum Beispiel privat, es kommt immer wieder vor, dass Privatpersonen, was sie zu Hause finden, Briefe, Korrespondenzen etc., Dokumente, Privatdokumente, nicht wegwerfen wollen, sondern das uns eben anbieten wollen. Da kann man ja sagen, wir können jetzt nicht von jedem Steirer, jeder Steirerin das alles nehmen, sondern wir schauen dann, ist das eine besondere, hat das eine besondere Bedeutung, fehlt uns das noch in unserem Spektrum, können wir da Lücken schließen, dann übernehmen wir das natürlich. Oder wie weit reicht das Material zurück? Bei den Akten der Landesverwaltung sind wir auch eingebunden in den Aktenbildungsprozess, indem wir, also wenn die Organisationsabteilung hier so einen Aktenplan erstellt und ein Sachgebiet anlegt für den Akten, da werden wir eingebunden und sagen, naja, wenn der Akt abgeschlossen ist, er ist archivwürdig, dann müsste er, also muss er zwingend dann an uns angeboten werden, dem Landesarchiv angeboten werden. Und so können wir das Ganze, oder das andere, was nicht historisch interessant ist, und deswegen sind wir ja ausgebildete Historikerinnen und Historiker und können entscheiden oder vermuten, was in Zukunft interessante Forschungsthemen sind. Und das ist natürlich unsere Verantwortung, heute schon sicherzustellen, dass Forscherinnen und Forscher der Zukunft hier das entsprechende Material vorfinden. Nicht, dass wir uns dann die Nachricht haben in der Zukunft, wir haben die das zulassen können, dass das weggeschmissen worden ist. Ist eh schon für frühere Jahrhunderte einiges passiert. Bei unseren, also bei den Vorgängerbehörden, die gesagt haben, nein, das interessiert sicher niemanden, das schmeißen wir weg. Und spätestens mal draufkommen, das hätte man nie wegwerfen dürfen.
Es ist aber wahrscheinlich gar nicht leicht, dieser Blick in die Zukunft, was quasi einer Zeitströmung dann interessant vorkommt, was man dann wieder 100 Jahre rückblickend gerne erforscht wissen würde.
Kann natürlich Fehlgriffe geben, aber. Ja. Aber wenn man bei Massenakten beispielsweise, wenn wir schauen, dass man wenigstens Samples bildet, dass man wenigstens Teilbereiche trotzdem erhält, die man auswerten kann, statistisch zumindest in irgendeiner Art und Weise. Aber diese Frage der Bewertung ist eben auch eine zentrale Frage, die sich auch auf die künftige Übernahme der elektronischen Akten betrifft.
Es gibt jetzt ja für mich, haben sich jetzt quasi noch zwei neue Themenfelder erschlossen. Das eine ist, es klingt ein bisschen nach einem Bewertungskatalog, der aber durchaus auch qualitative Kriterien zulässt und nicht nur quantitativ. Und gleichzeitig, wir wissen, im Land Steiermark ist mittlerweile ganz viel auf den sogenannten ELAC umgestellt, den elektronischen Akt, und den wird es in Zukunft zu bewahren und zu sichern. Und das wird eine neue, andere Herausforderung, weil das ist ein reiner digitaler Akt.
Nur mehr der authentische Akt ist auch das Wichtige, dass die bei dieser digitalen Archivierung die Authentizität des Aktes erhalten bleibt und die Integrität. Wir haben beim Papierakt ja die Möglichkeit, der ist unterschrieben, der ist mit einer Unterschriftsklausel unterschrieben und ist dadurch das authentische Exemplar. In Zukunft ist nur mehr der digitale Akt, also der elektronische Akt, das authentische Stück. Der ist amtssigniert und es muss sichergestellt sein, auch dann in den Archiven, dass bei der digitalen Archivierung diese Amtssignatur nicht irgendwie durch technische Imponderabilien irgendwie vernichtet wird oder verloren geht. Und das ist eben diese Problematik, die werden wir uns heuer in diesem Jahr 2025 werden wir schauen, dass wir die digitale Archivierung in die Gänge bekommen, auch was uns betrifft. Und dann haben wir, wie gesagt, die angesprochene Platzproblematik. Da sind es dann nicht mehr Depotflächen und Regale, die wir zur Verfügung stellen müssen, sondern da geht es dann um die Terabytes, Petabytes, sonstige Bytemengen.
Die Server-Cities,
irgendwo lagern. Aber was wir nicht machen werden, wir werden es nicht in die Cloud geben.
Und vielleicht nicht nach Amerika auslagern. Nicht,
genau, nein. Der Zugriff muss immer gewährleistet sein.
Also das heißt, man kann sich physisch vorstellen, dass die Server in der Nähe bleiben werden.
Die werden sicher im Bereich der Landesverwaltung bleiben, ja. Müssen nicht zwingend im Landesarchiv natürlich stehen, aber im Bereich des Amtes.
Es ist jetzt so, dass wir ja auch im Rahmen der Kulturstrategie des Landes Steiermark zwei große Themenfelder niedergeschrieben haben, wo besonders die Archive gemeinsam mit Museen und Bibliotheken und das Thema Digitalisierung eine große Rolle spielen. Nämlich wir haben einerseits dieses Lernen für die Zukunft durch kollektive Erinnerung. Das ist das, was du angesprochen hast, ob man am richtigen Weg ist, was man sammelt, was man archiviert, ob das für die Zukunft relevant ist. Und das zweite Thema ist eben steirische Museen und Archive als gesellschaftliche Wissensspeicher und Kompetenzzentren. Jetzt scheint mir das Landesarchiv, so wie du es schilderst, als offener Raum, als zugänglich, es klingt fast nach Einladungen, die Menschen sollen vorbeikommen. Ihr bietet auch verschiedene Projekte an und schaut auch, dass ihr die Öffentlichkeit mit einbindet oder informiert oder auch vermittelnd tätig seid. Wie siehst du jetzt dann, dass in Zukunft, wo die Digitalisierung eben so eine große Rolle spielt, nicht nur intern, sondern wie kann man damit auch extern in Richtung der Öffentlichkeit damit umgehen? Angesprochen hast du schon dass man online recherchieren kann. Und dann kommt meine weitere Frage, welche Rolle wird KI für Archive spielen? Hast du da schon Vorstellungen?
Also was die Digitalisierung, den digitalen Zugriff auf unser Archivgut betrifft, das ist ein besonderes Wirkungsziel unseres Hauses. Wir haben also die zwei Wirkungsziele, die wir da erfüllen müssen, eben den Ausbau dieser digitalen barrierefreien Zugriffsmöglichkeit, dass man nicht nach Graz kommen muss ins Archiv, sondern dass man schön bequem von zu Hause aus eben hier möglichst recherchieren kann und auch sich die Dokumente auch anzeigen lassen kann. Wobei wir manchmal die Frage gestellt bekommen, ja, wann habt ihr endlich alles digitalisiert, weil ich habe da nichts gefunden, ne? Wieso habt ihr da nichts? Ne? Aber der Besuch im Archiv wird für seriöse Forschung sicher nicht verzichtbar sein, auch in Zukunft nicht. Aber für so das Betrachten von Abbildungen, von Ortsbildern etc. das, oder von anderen bildlichen Dokumenten, wird sicher ausgebaut werden. Dieser digitale Lesesaal, der schon jetzt zigtausende Objekte umfasst, die man benutzen kann bei uns online. Das ist das eine. Und die künstliche Intelligenz wird ein Thema sein, hauptsächlich beim Recherchieren. Dass man also, wenn das, wir haben unser Archivinformationssystem verzeichnet, digitales Archivinformationssystem, wo alle Bestände eben verzeichnet sind, erschlossen sind, da könnte man dann hergehen und sagen, die KI soll einen Begriff, einen Namen, eine Ortsbezeichnung etc. über alle Bestände, die hier verzeichnet sind, suchen. Mhm. Und da haben wir schon erste Versuche gestartet und das ist sehr vielversprechend. Das erschließt, natürlich hat man dann oft eine Menge von, dann hat man hunderte Treffer, die muss man dann ja auch wieder natürlich filtern oder wie immer auch, aber das in der, die Recherchearbeit würde durch KI wahrscheinlich also massiv reduziert, die Zeit, die man dafür aufwendet, massiv reduzierbar sein.
Schlussendlich, zuerst wird es wahrscheinlich ein großer Aufwand sein, auch diese KI zu füttern, weil die wird ja nach den entsprechenden Informationen dann erst wieder das ausspucken können, was man ihr beigebracht hat. Ist
lernfähig, genau. Hoffentlich. Ne?
Ja. Soll sie sein, aber angeblich kommt es auch darauf an, wer sie füttert, mit was.
Ja. Kann halt auch tendenziös sein, natürlich.
Genau.
Aber, und die Vermittlung, die angesprochene Vermittlung, eben wir werden weiterhin auch analoge Ausstellungen anbieten zu bestimmten Themen. Wir haben unsere gedruckten Publikationen, unser Jahrbuch, das wir jährlich herausgeben im Großformat, sehr reich illustriert, um eben die archivischen Schätze, die wir haben, archivalischen Schätze, nicht irgendwo im Depot, im Dunkeln, liegen zu lassen, bei besten Konditionen natürlich, sondern sie auch ans Licht zu heben und der Öffentlichkeit näher zu bringen.
Es kommen ja Menschen mit Nachlässen zu euch, gell? Oder zu dir und sagen, bitte, mein Opa hat das und das gemacht. Würdest du das oder würdet ihr das nehmen? Ist das fürs Archiv würdig? Und dann musst du das ja alles anschauen. Ich kenne dieses Thema auch bei der Landesbibliothek, die ja dadurch, dass sie eine wissenschaftliche Bibliothek ist und auch natürlich die sogenannte Styriaca mit sich trägt, das heißt auch Forschungsarbeit und Bewahrungsarbeit im Sinne der Steiermark erfüllt, da werden auch Nachlässe gebracht. Bist du da auch im Austausch? Was ist, wenn wer mit Büchern kommt oder mit was kommen die Menschen? Eben weil du gesagt hast, Korrespondenzen oder kommen sie mit Gegenständen oder was landet alles im Landesarchiv?
Es gibt ja zwischen Bibliotheken und Archiven eine gewisse Schnittmenge. Mit der Landesbibliothek beispielsweise Schriftstellernachlässe werden durchaus auch als Bibliotheksgut angesehen. Und es gibt in der Landesbibliothek einige, sagen wir noch Secker-Nachlass, Ramerling-Nachlass, was eben eine Schnittmenge ist, könnte auch immer in einem Archiv sein. Ne? Jetzt wenn Nachlässe angeboten oder Familienarchive, wir übernehmen laufend, auch offensiv beobachten wir den Markt, was wir im Dorotheum, ob irgendwas versteigert wird und wir sind auch, bieten dann auch mit manchmal und wenn wir es uns leisten können und erwerben auch zusätzlich. Also wir warten nicht nur, bis jemand uns was bringt oder anbietet, sondern schauen auch selber, dass wir was erwerben können. Und wenn jetzt eine Person vermutet, dass der Bestand, den sie meistens beim Räumen nach einem Todesfall taucht ihm das eine oder andere auf und dann sind wir ja froh, dass der Anruf dann kommt, dass sich derjenige dann überlegt, was könnte ich damit machen? Ich möchte also nicht, dass es vernichtet wird. Wo rufe ich da an? Also sagen wir immer, wir sind froh, dass sie anrufen, ne? Dass wenigstens einer, weil sie so viel schon vernichtet waren, aus Unkenntnis oder aus Kurzsichtigkeit, dass man eben gar nicht auf die Idee kommt, das könnte von Interesse sein. Also wichtig, einfach anzurufen, Und wir schauen uns das dann eh an und beraten dann. Oder sagen, naja, das ist vielleicht weniger für das Steirische, für uns wichtig, für das Landesarchiv in der Steiermark wichtig. Das hat eher zum Beispiel kärntnerische Bezüge. Da stellen wir den Kontakt her mit anderen Institutionen. Bei Büchern, wenn uns, also Bibliotheken werden uns auch manchmal übergeben oder angeboten. Wenn jetzt zum Beispiel die x-te Version dann einer, was weiß ich, der Zeitschrift des historischen Vereins ist, werden wir es wahrscheinlich nicht nehmen, aber man hat natürlich auch Skrupel, dann das zu ins Altpapier zu schmeißen. Ne? Das ist auch ein Dilemma, das man dann hat, weil es das gedruckte Medium, das ist eine Frage des Kulturempfindens und des Kulturbewusstseins. Das ist ja nicht irgendwas, so was Gedrucktes, das hat ja nach wie vor einen gewissen ideellen Wert. Aber es ist uns immer noch gelungen, also einen guten Weg.
Ich habe da eine Zwischenfrage. Tut sich ein Archivar schwer mit wegschmeißen?
Ja, wir haben ja den Ruf, dass wir ja, die heben alles auf. Aber ich sage immer, nach diesen Bewertungskriterien, wir müssen uns manchmal trennen.
Wie ist das privat?
Und wir haben, also ja, bei mir daheim.
Ja. Genau. Bist du auch ein Sammler?
Nein. Ja, ich darf ja also Archivalien darf ich eigentlich nicht sammeln. Also persönlich, wegen des Standes, also das ist, wäre ein Konflikt mit dem
okay.
Also, oder Handeln oder so dürfte ich es also überhaupt nicht. Das wäre so also ein No-Go sozusagen.
Ja.
Aber zu Hause, ja, die Bücher halt, die Bücherwände werden immer dicker, länger. und ja, es sammelt sich. Also Korrespondenzen habe ich. Das kommt ja dazu, weil du angesprochen hast, das fällt mir jetzt erst ein, die Übernahme von Nachlässen. Mhm. Wie wird denn das in Zukunft sein? Die Zukunft der Nachlassübernahme ist ja auch eine digitale. Weil wenn man auf der einen Seite den digitalen Akt hat der Verwaltung, der öffentlichen Verwaltung, das ist klar. Aber dann, wer schreibt heute noch Briefe handschriftlich? Mhm. Wer schreibt heute noch Postkarten, Ansichtskarten? Wer hat irgendwie noch Fotoausdrucke, Fotoalben? Mhm. Das ist ja alles irgendwo lokal gespeichert oder am Smartphone. Mhm. Und die Zukunft auch der Nachlassübernahme ist auch eine digitale. Und da sind in der Entwicklung, ist auch eine Bewertungsfrage. Wir können jetzt nicht, nur weil es einfach wäre, das einfach übernehmen. Auch hier müssen wir das bewerten.
Okay.
Wenn man es schon selber nicht macht, man kennt es ja selber, man bewertet eigentlich selber auch nicht mehr. Wir haben tausende Fotos auf unseren Smartphones gespeichert, wissen oft gar nicht mehr, wann wir was fotografiert haben und schauen es meistens gar nicht mehr so an. Ne? Vielleicht da macht man ein Fotobuch. Aber
Da schaut dann wieder jeder gerne
über den Urlaub, über die Reise. Aber die Korrespondenz, E-Mail-Korrespondenz beispielsweise, das ist alles, wenn man das, angenommen ein Schriftsteller würde jetzt seinen heutigen Vorlass, sagen wir zu Lebzeiten, einen Nachlass zu Lebzeiten, Vorlass, dem Archiv oder der Bibliothek übergeben, das müsste er ja schon digital machen, weil ausdrucken wird man es nicht. Ne? Und da gibt es ja dann schon in Entwicklung von Technologien, dass man schaut, dass man das auch automatisiert übernimmt, dass eine Bewertung quasi auch automatisiert erfolgt und hier dass man da unterstützend Technologien entwickelt, die diese Übernahme von Nachlässen oder Vorlässen erleichtert.
Das ist sicher ein spannendes Thema, weil es ist nicht jedes E-Mail was wert. Mm-mm. Weil wir wissen das selber aus unserem Alltag und aus unserer Arbeitswelt. Wir schreiben E-Mails, keine Ahnung wie viele Hunderte, die eigentlich...
Und für die Nachvollziehbarkeit von historischen Prozessen ist es eben wichtig. In Deutschland war mal waren ja auch die SMS, die Short Messages der Bundeskanzlerin damals, da ist ja auch befunden worden, dass die archivwürdig sind. Also die mussten auch dem Bundesarchiv dann übergeben werden.
Aber vielleicht waren SMS noch wertvoller als jetzt WhatsApp.
Ja, ist eine andere Sache. Aber die Klage über die modernen Medien und das Abnehmen der Nachvollziehbarkeit von historischen Entwicklungen, von Gesprächen, hat es schon gegeben, bis Telefon erfunden worden ist. Mhm. Also vor 120 Jahren oder was. Da hat er geklagt, wer wird jetzt ein Telefonat, wenn es nicht einen Aktenvermerk gibt drüber, ist das Gespräch
nicht festgehalten.
Schall und Rauch beispielsweise. Und die gute alte Methode, oder dass man im 19. Jahrhundert, merkt man bei manchen Familienarchiven, wenn man so ein Familienarchiv, das besteht aus tausenden Briefen und Postkarten, und das zeigt sich, dass sich die Leute damals im 19. Jahrhundert manche haben sich alle paar Tage eine Postkarte geschickt, dem anderen, und wenn er nicht gleich geantwortet hat, hat man sich schon Sorgen gemacht, was ist mit dem?
Und alle paar Tage. Also wie ist das jetzt beim Abheben vom Telefon? Ja, wie schnell kommt die Sorge?
Oder mit dem täglichen, mit dem also für hundertfachen Blick aufs Smartphone jeden Tag.
Ja, genau. Mhm. Jetzt ein spezielles Thema gibt es noch vom Landesarchiv. Ihr habt voriges Jahr für mediales Aufsehen gesorgt mit dem Fund von Mozart-Noten oder Noten, die jetzt Mozart zugeschrieben sein könnten, also mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden könnten. Man muss ja irgendwie ein bisschen wissenschaftlich im Konjunktiv bleiben.
Ist immer gut, wenn man im Konjunktiv bleibt, der Wissenschaft.
Und auch passend zu eurem Thema des Steirischen Archivtages, dass Musikwissenschaft und Musikgeschichte dort eine Rolle gespielt hat. Dann habe ich mir gedacht, war das bewusst gesetzt oder war das, wie funktioniert das mit so einem Fund? Kommt da plötzlich wer und sagt, oh, ich habe Noten von Mozart gefunden. Wie kann man sich das vorstellen?
Das war irgendwie ein Zusammentreffen. Wir haben eine große Sammlung, die sogenannte Lanois-Sammlung im Landesarchiv. Das sind also eine große Sammlung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Angelegt von mit Partituren und hunderten Partituren. Und die ist zum Teil ist bekannt, was da drinnen sich befindet. Zum Teil sind wir gerade bei der Aufarbeitung und bei der Erschließung. Und ein deutscher Forscher gemeinsam mit unserem Musikhistoriker im Hause drauf gekommen, dass es sich bei diesem Mozart, bei dieser Partitur, bei diesem Mozartstück um Klaviervariationen die in Mailand entstanden sind, im Umfeld der Hochzeit, einer Habsburger Hochzeit im Jahr 1771 handeln dürfte. Auch dann waren dann diverse Merkmale wie das Wasserzeichen vom Papier, auf dem das geschrieben worden ist. Und es deutet also vieles darauf hin, dass es sich wirklich um ein bisher nur ansatzweise bekanntes Werk Mozarts handelt, oder ein Werk, das bisher unmozartisch behandelt wurde. Man hat gesagt, das kann eigentlich nicht von Mozart sein, aber die modernen Expertisen sagen, dass es wahrscheinlich doch von Mozart selbst komponiert ist.
Und was passiert, also das ist quasi aus dieser Sammlung heraus, diese Sammlung wird ja ständig noch erforscht, das heißt, da könnten auch noch andere Schätze drin sein?
Der Kollege hat mir erst unlängst wieder berichtet, dass er an zwei anderen Dingen schon dran ist, das möglicherweise auch, wir haben uns auch jetzt auch beteiligt in einer internationalen Forschungsgesellschaft, eines Verbundes von musikhistorischen Sammlungen, wo man also in den Fachaustausch auch mit anderen Institutionen kommt und ich glaube, da wird für die nächsten Jahre wird dann noch einiges dann noch kommen.
Es bleibt spannend. Das Landesarchiv wird sich wieder melden mit neuen Notenfunden, die wieder einem berühmten Komponisten oder vielleicht Komponistinnen zugeordnet werden können.
Schauen, wer da drin ist, ja.
Und wird jetzt konkret bei diesen Mozart-Stücken, werden die auch jetzt von jemandem irgendwann vorgespielt?
Sie sind ja damals beim Archivtag.
Ah, okay.
Zum Thema. Ja, und das war der Anlass. Also der Anlass war, dass wir vorgesehen haben, das Thema Musikwissenschaften gewählt haben, also Archive und Musikwissenschaft, dass eben diese Aufarbeitung der Lanois-Sammlung, wir haben schon im Vorfeld erkannt, dass das gehört zugänglich gemacht. Wir haben immer schon Anfragen aus aller Welt bekommen.
Seit wann habt ihr diese Sammlung?
Die haben wir schon, die ist übers Konservatorium gekommen. Die waren ursprünglich im Johann-Joseph-Fuchs-Konservatorium und das ist dann vor etwa 20 Jahren an uns gekommen und ist eben hier gut verwahrt, hat einen guten Platz gefunden. Aber es gehört natürlich benutzt. Ne? Wie schon früher mehrfach angekündigt, es hilft nichts, wenn das bei uns liegt, sondern wir wollen ja, dass damit gearbeitet wird. Ne? Und das ist eben, diese Arbeit ist eben erfolgt und hat sich eben angeboten, das zum Thema zu machen des Archivtages, haben wir dann rundherum Vorträge gehabt zum Thema Musikwissenschaft und eben zu diesem Mozartfund. Und am Ende dieses Archivtags im Oktober vorigen Jahres hat dann eben der Direktor des Konservatoriums, Eduard Lanner, hier sich einmal einen Flügel geborgt und dann haben wir uns in diesem angesprochenen Wartinger Saal haben sich die Tagungsteilnehmer des Archivtags versammelt und er ist erschienen und hat dann, ich glaube sogar ohne, nicht einmal vom Blatt, ich glaube sogar aus dem Gedächtnis, die Mailänder Variationen Mozarts dann hier zum Besten erstmals aufgeführt, kann man sagen. Es war eine Art Uraufführung, weil man weiß nicht, ob das jemals in den letzten 200 Jahren, 250 Jahren irgendwo öffentlich aufgeführt worden ist.
Toller Moment.
Ist auch dokumentiert per Videos.
Sehr schön. Das kann man dann nachvollziehen.
Ja.
Lieber Gernot, vielen lieben Dank. Ich finde, das ist so ein tolles, aufregendes Gespräch, wie lang war und wie man sich über ein Archiv unterhalten kann. Jetzt klingt's gut. Gibt es Zukunftspläne, außer die, die du schon geschildert hast? Wie schaut es heuer mit dem Steirischen Archivtag aus? Habt ihr schon ein Thema? Oder gibt es Projekte, die du jetzt noch gern vorstellen wollen tätest?
Ja, für heuer, wie gesagt, das Hauptprojekt wird diese digitale Archivierung sein. Aber wir haben heuer wieder den Archivtag, wieder im Oktober, und haben analog quasi oder in Fortführung des vorjährigen Archivtags zum Thema Musikwissenschaft, werden wir uns heuer dem Thema Archive und Schauspiel widmen. Da gibt es auch einen schönen Bezug oder ein schönes Jubiläum, weil heuer vor 200 Jahren ist das Grazer Schauspielhaus wieder errichtet oder wieder eröffnet worden, nachdem es 2 Jahre vorher, 1823, abgebrannt ist. Und diese 200 Jahre nehmen wir zum Anlass, hier da dieses Thema zu entwickeln. Aber auch schauen, möglichst breit, was ist Schauspiel, wo sind Archivalien zu Theater, Kabarett etc., da werden wir so ein schönes Programm wieder zusammenstellen.
Ich gebe jetzt auch noch einen Hinweis, es wird ja auch gerade die Grazer Burg revitalisiert und auch hier sind ja quasi in diesem Gebäudeensemble Grazer Burg, Schauspielhaus, Landesarchiv, das ist ja quasi alles es wird in der Zukunft so ein kleines eigenes Viertel.
Es ist auch das Landesarchiv als in diesem Projekt involviert, als für den historischen Teil. Also wir beraten da hier die Ausstellungsgestalter, was den historischen Inhalt betrifft, der dann dort auch präsentiert wird.
Auch ein sehr spannendes Projekt. Danke vielmals für das Gespräch und
danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Cut. Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.